Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Wir sprechen zu Beginn der Sendung über den problematischen Pestizideinsatz im Finchgauer Apfelanbaugebiet. Heute wurden die Daten zum Einsatz der Wirkstoffe veröffentlicht. Außerdem beschäftigt uns die neue Berliner Nachhaltigkeitsanleihe, die Geld für ökologische Projekte in die Kassen spülen soll. Und die Verfassungsklage wegen der Grundsteuererklärung. Im Verbrauchertipp haben wir Spartipps für Sie beim Kauf von Lebensmitteln. Es sieht sehr idyllisch aus, wenn im Finchgau die Äpfel blühen. Doch die Idylle trügt. In dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Europas werden hochproblematische Pestizide gespritzt und das auch noch in einer hohen Frequenz. Das haben Untersuchungen des Umweltinstituts München ergeben, die heute veröffentlicht werden. Ich bin nun verbunden mit Christine Vogt. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und Referentin für Landwirtschaft beim Umweltinstitut München. Frau Vogt, vielleicht zum groben Überblick, welche Pestizide werden denn im Finchgau überhaupt gespritzt?
Da werden sehr viele verschiedene Pestizide gespritzt. Da werden Pestizide gespritzt, die zum Beispiel gegen Pilzerkrankungen helfen. Das sind die Fungizide. Es werden Insektizide gespritzt. Das sind Mittel gegen Insektenschädliche. Es werden Herbizide gespritzt, darunter auch das bekannte Glyphosat. Also wir haben da eine ganze Palette an Pestiziden, die eingesetzt werden.
Wie hoch ist denn die Frequenz dieses Einsatzes?
Die Frequenz ist tatsächlich sehr hoch, wie unsere Auswertung ergeben hat. Da gab es im Finchgau 2017 zwischen Anfang März und Ende September tatsächlich keinen einzigen Tag, an dem keine Pestizide eingesetzt wurden. Das heißt, wir haben da eine Dauerbelastung mit Pestiziden in dieser Gegend, die über ein halbes Jahr lang anhält.
Nun haben Sie ja schon einige genannt, Fungizide werden gespritzt, dann Insektizide. Das ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Warum ist das in diesem Gebiet so problematisch?
Na, ungewöhnlich ist es tatsächlich nicht, da haben Sie recht. Es wird überall gespritzt, es kommen auch bedenkliche Pestizide zum Einsatz. Was wir hier jetzt feststellen konnten, dass eben von der Südtiroler Obstwirtschaft einfach ein ganz anderes Bild vom Anbau gezeichnet wird, als sich dann tatsächlich ergeben hat durch unsere Auswertung. Die Obstwirtschaft bezeichnet den Anbau dort nämlich als naturnah und nachhaltig. Es gibt auch Webseiten, auf denen geschrieben steht, dass für Umwelt und Mensch gefährliche Pestizide überhaupt gar nicht zum Einsatz kommen. Und da konnten wir einfach das Gegenteil zeigen. Wenn ich Ihnen da mal ein Beispiel nennen darf. Ein Wirkstoff, der uns besonders überrascht hat, dass der so häufig eingesetzt wird, also der gehörte 2017 zu den häufigsten eingesetzten Wirkstoffen, das ist das Insektizid Phosmet. Von diesem Insektizid gehen die EU-Behörden aus, dass es unannehmbare Risiken gibt. Also das haben die festgestellt, es gibt diese unannehmbaren Risiken. Und die lassen sich nicht mal ausschalten, wenn Anwenderinnen Schutzkleidung tragen. Also nicht mal die Schutzkleidung schützt vor den gesundheitlichen Risiken, die von diesem Wirkstoff ausgehen. Und dieses Risiko besteht auch nicht nur für die Anwenderinnen, sondern auch für umstehende Personen, Anwohner, Verbraucher. Und wenn man sich dann überlegt, dass Südtirol ja auch eben eine sehr beliebte Gegend für Touristen ist, dann fragt man sich natürlich schon, wie weit es dann her ist mit dem Schutz der Gesundheit. Weil Rad- und Wanderwege führen auch direkt an den Apfelplantagen vorbei. Und dann bekommen die Touristen das natürlich auch ab, genauso wie Anwohnerinnen.
Mhm. Wann wurde denn das zum letzten Mal gespritzt?
Das ist eingesetzt worden oder der Einsatz war erlaubt, laut den Richtlinien, nach denen die Leute dort zum größten Teil arbeiten, bis November 2022.
Also sozusagen auch vor kurzem.
Genau, noch bis vor kurzem war der Einsatz erlaubt. Inzwischen ist der Wirkstoff EU-weit verboten. Das ist auch gut so. Aber wir haben auch andere Wirkstoffe uns genauer angeschaut, die im Finchgau 2017 zum Einsatz kamen, die heute immer noch zum Einsatz kommen und die auch wirklich sehr bedenklich sind. Da sind Wirkstoffe dabei, die zum Beispiel vermutlich krebserzeugend sind oder vermutlich die Fruchtbarkeit schädigen können. Und Fruchtbarkeit schädigen heißt zum Beispiel, dass sie das ungeborene Kind im Mutterleib schädigen können oder ein Wirkstoff war dabei, der zum Beispiel Säuglinge über die Muttermilch schädigen kann.
Hm. Warum haben Sie oder woher haben Sie diese Daten?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind tatsächlich an diese Daten gekommen, weil wir verklagt wurden. Eigentlich sind diese Daten nämlich gar nicht öffentlich zugänglich. Zwar müssen die Landwirtinnen Buch drüber führen, was für Pestizide sie einsetzen und in welchen Mengen. Aber diese Daten werden von Behörden nicht systematisch gesammelt und ausgewertet, geschweige denn veröffentlicht. Und wir haben 2017 als Umweltinstitut eine Kampagne gestartet, in der wir den massiven Pestizideinsatz in Südtirol kritisiert haben. Und für diese Kritik wurden wir vom Landesrat für Landwirtschaft aus Südtirol angezeigt. Und dieser Anzeige haben sich dann über 1300 Obstbäuerinnen aus Südtirol angeschlossen. Und es kam dann auch tatsächlich zum Gerichtsverfahren. Also es gab einen Prozess und im Zuge von diesem Prozess wurden die Einsatzdaten von den Landwirtinnen beschlagnahmt und uns als Beweismittel zur Verfügung gestellt. Und nur deshalb konnten wir die Daten überhaupt auswerten. Also es ist alles andere als selbstverständlich, dass man an solche Daten rankommt.
Hm. Heißt das im Umkehrschluss, dass auch Daten zum Beispiel für deutsche Anbaugebiete nicht allgemein zugänglich sind? Ich denke da zum Beispiel an das Apfelanbaugebiet am Bodensee.
Genau, die sind nicht allgemein zugänglich, genau, da haben Sie recht. Also wir kommen an diese Daten nicht so einfach ran, man kann die nicht irgendwo abrufen. Und das ist auch eine der Sachen, die das Umweltinstitut ganz klar fordert. Also diese Daten müssen öffentlich zugänglich sein. Jeder ist vom Pestizideinsatz betroffen, ob direkt oder indirekt, als Anwohner oder als Verbraucherin. Und deshalb sollte es auch ganz klar so sein, dass man auf diese Daten zugreifen kann.
Da sind wir gespannt, ob Sie nicht bald am Bodensee auch noch recherchieren. Erstmal vielen Dank für diese Arbeit und auch für die Erläuterung zu den Daten. Über den Einsatz hochgefährlicher Pestizide habe ich mit Christine Vogt gesprochen, Agrarwissenschaftlerin und Referentin für Landwirtschaft beim Umweltinstitut in München. Vielen Dank dafür. Die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, die Stadtbegrünung, das gesunde Schulessen, all das kostet Geld. Oft mehr, als die Haushalte der Städte und der Kommunen aufbringen können. Doch es gibt interessante Finanzierungsmöglichkeiten. Nordrhein-Westfalen hat 2015 den Anfang gemacht und eine Nachhaltigkeitsanleihe ausgegeben. Baden-Württemberg und Hessen folgten dem Beispiel und gaben 2021 grüne Anleihen heraus, die im Nu ausverkauft waren. Und heute springt auch das Land Berlin auf diesen Zug auf und kündigt seine erste Nachhaltigkeitsanleihe an. Daniela Siebert kennt die Details.
750 Millionen Euro will das Land Berlin mit seiner ersten Nachhaltigkeitsanleihe erwirtschaften. Die Zielgruppe der Anleger umreißt Frederik Bombosch, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Finanzen, so.
Das sind institutionelle Anleger, da sind aber auch Banken dabei und dann ist es durchaus auch möglich, dass private Anleger bei den Banken die Berliner Nachhaltigkeitsanleihe entsprechend erwerben.
In Kürze solle die Anleihe erhältlich sein, heißt es offiziell. Wann genau sie ausgegeben wird, dürfe aus rechtlichen Gründen derzeit noch nicht verraten werden, so Bombosch. Auch nicht, bei welchen Institutionen sie zu haben sein wird. Ganz eindeutig ist aber schon das Motiv, das das Land Berlin mit diesem Manöver verfolgt. Die neue Anleihe soll 36 Projekte aus den letzten 3 Jahren refinanzieren, die einen sozialen oder ökologischen Charakter haben.
Es ist beispielsweise dabei das Programm Berliner Mischwald des Landesbetriebes Berliner Forsten. Da geht es darum, die Berliner Wälder klima- und zukunftsgerecht umzubauen und eben die Biodiversität zu fördern. Es gibt ein Projekt wie das Berliner Schulmittagessen, das seit einiger Zeit kostenlos ist. Oder auch den Um- und Ausbau von U- und Straßenbahnlinien, die darüber finanziert werden.
Über die Anleihe dürfen nur Projekte finanziert werden, die zu mindestens einem der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen. Berlin ist längst nicht das erste Bundesland, das einen solchen Weg geht. Aber es ist eines der ersten. Den Auftakt hatte Nordrhein-Westfalen 2015 gemacht. Dort hat man inzwischen schon die 9. Nachhaltigkeitsanleihe ausgegeben. Beweis genug, dass diese Geldquelle gut sprudelt. In der Berliner Finanzverwaltung springt man nun also auf diesen fahrenden Zug auf. Das weltweite Volumen für nachhaltige Anleihen geht mittlerweile in die Milliarden. Hendrik Burs vom Ratgeber Finanztipp.
Berlin gehört schon noch zu den Pionieren, aber ist nicht der erste staatliche Herausgeber von so einer Nachhaltigkeitsanleihe. Polen ist da ein Vorbild, ist vor rund 6 Jahren gestartet. Frankreich und Belgien haben auch grüne Anleihen. Und 2020 hat dann der Bund die erste deutsche nachhaltige Staatsanleihe rausgebracht. Aber das Konzept ist trotzdem noch frisch und viele andere öffentliche Haushalte haben diesen Schritt eben noch nicht gemacht.
Für Privatanleger könnte die Berliner Nachhaltigkeitsanleihe durchaus interessant sein, schätzt der Wirtschaftsexperte.
Berlin hat wie alle deutschen Bundesländer hervorragende Ratings und wird seine Schuldscheine ganz sicher zurückzahlen. Eine andere Frage ist dann, wie lukrativ das für mich als Investor ist. Staatsanleihen von guten Schuldnern bringen wenig Rendite. Manchmal hat man sogar Kursverluste. Und gerade Einsteigern beim Investieren würde ich dann stattdessen sagen, geht lieber zum soliden Tagesgeld oder Festgeld. Da ist die Rendite nämlich transparenter.
Allerdings ist nicht ausgemacht, wie viele Anteile Privatanleger werden zeichnen können, räumt Senatssprecher Bombusch ein. Manche Investoren dürften die Anleihe einfach in ihrem Portfolio lagern. Es seien aber weitere Nachhaltigkeitsanleihen geplant. Dass infolge der anstehenden Wiederholungswahl im Februar ein Regierungswechsel im Roten Rathaus erfolgen könnte, sei im Übrigen für die neuen Anleihen irrelevant.
Das ist Teil des ganz normalen Berliner Anlagenmanagements und unbeeinflusst von den Wahlen.
Daniela Siebert berichtete aus Berlin. Wer hat zum Steuerbogenformular den Text erfunden, fragte schon Ringelnatz. Der Mann, der jenen Text verfasst, was mag er dünkeln oder wähnen, ahnt er denn nichts von Zeitverlust und Tränen? Ringelnatz starb lange, bevor das Formular für die Grundsteuererklärung erdacht wurde, aber sein Gedicht ist leider auch in dem Fall hochaktuell. In 6 Tagen läuft die Frist ab, da muss die Grundsteuererklärung abgegeben werden. Und nicht nur die Opposition, der Bund der Steuerzahler oder der Verband Haus und Grund fordern eine Verlängerung der Abgabefrist. Ob den vielen Immobilienbesitzerinnen mit einer Fristverlängerung überhaupt geholfen ist und warum verschiedene Verbände eine Verfassungsklage anstreben, darüber möchte ich nur mit Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund, sprechen. Herr Warnecke, ist den verzweifelten Wohnungshaus- und Gartenbesitzern mit einer Fristverlängerung geholfen? Denn auch wenn das Formular noch einige Wochen länger rumliegt, werden die Formulierungen in dem Text ja nicht verständlicher für Menschen, die eben keine steuerrechtliche Fortbildung machen konnten, um diese Erklärung auszufüllen.
Das ist eine gute Frage. Ich denke, ein Teil der Eigentümer wird die, ich sag mal, Fristverlängerung würde sie nutzen, um vielleicht noch weiter die Abgabe der Erklärung vor sich herzuschieben, weil es einfach ja ein Stück weit Lebenszeitverschwendung ist, zumal ja der Staat die ganzen Daten, die er abfragt, ohnehin schon hat. Aber ein Teil der Eigentümerinnen und Eigentümer hat natürlich auch schlicht das Problem, dass da der ein oder andere überfordert ist. Und denen hilft dann eine Fristverlängerung natürlich auch nicht. Man hätte das einfach anders machen müssen und nicht die ganzen ideologischen Kürfchen in das Gesetz reinbauen müssen, so wie wir das jetzt haben.
Wenn ich als Immobilienbesitzerin irgendwas falsch eingetragen habe, weil ich einfach mit diesen Formulierungen nichts anfangen kann, kann ich den Fehler dann im Nachhinein noch korrigieren? Und wenn ja, wann?
Die Eintragung der Daten, wenn die jetzt falsch gelaufen ist, sichtbar falsch gelaufen ist, sollte natürlich schon von der Finanzbehörde bemerkt und korrigiert werden. Wenn das nicht geschehen ist, erhält man den sogenannten Grundsteuerwertbescheid zugeschickt. Und wenn man den bekommt und die Daten dort drin noch einmal sieht, also Quadratmeterzahl beispielsweise von der Wohnung, in der man wohnt und die falsch ist, dann sollte man Einspruch einlegen und die korrekten Daten angeben.
Jetzt wird ja überlegt, Klage einzureichen. Ich frage mich, wogegen genau und mit welchem Zweck?
Das Bundesmodell, das in den meisten Bundesländern gelten wird als Grundsteuergesetz, ist in vielen Punkten aus unserer Sicht sehr zweifelhaft. Da gehört zum Beispiel zu, dass der Bodenwert durch die Bodenrichtwerte bestimmt wird. Diese Bodenrichtwerte werden von knapp 1000 Gutachterausschüssen in Deutschland festgelegt. Und die machen das natürlich im gewissen Rahmen nach wissenschaftlichen Maßstäben, aber doch nach eigenem Gutdünken. Und es ist nicht justiziabel. Das heißt, die legen den Wert fest und das war's. Und Da zeichnen sich mit Blick auf die Bodenrichtwertkarten doch reichlich Ungereimtheiten ab. Und wir glauben nicht, das ist nur eins von den verfassungsnichtkonformen Beispielen, dass es richtig ist, dass Bodenrichtwerte dann zur Grundlage einer Besteuerung werden können. Deswegen wollen wir nach Karlsruhe mit dem Gesetz.
Welche Folgen, welche Verschiebungen stehen denn zu befürchten, wenn dieser Bodenrichtwert neu berechnet wird für die einzelnen Immobilienbesitzer?
Also es wird sicherlich zweierlei passieren. Die letzten Bewertungen stammen ja aus den 60ern oder gar aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das heißt, alle diejenigen, die Grundstücke haben in Lagen, die früher nicht so viel wert waren und heute wertgesteigert sind, weil sie beliebte Ecken sind, die werden merken, dass sie im Verhältnis zu anderen Eigentümern mehr bezahlen müssen als vorher. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass wir in den letzten Jahren reichlich Preissteigerungen bei den Grundstückswerten hatten und damit auch bei den Bodenrichtwerten. Und dadurch, dass die Bodenrichtwerte jetzt Teil der Grundsteuer sind, haben wir einen Automatismus. Denn bei der regelmäßigen Neubewertung, die ansteht, wird dann immer der höhere Bodenrichtwert aufgenommen, sodass die Grundsteuer, wenn sie so bleibt, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten automatisch steigen wird, ohne dass die Städte und Gemeinden den Hebesatz anheben müssen.
Haus und Grund fordert unter anderem auch eine Fristverlängerung bei der Grundsteuererklärung und wird sich wahrscheinlich bei der Verfassungsklage beteiligen. Über die Details sprach ich mit dem Präsident von Haus und Grund, Kai Warnecke. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Frau Fecke.
Zu den Metallen der seltenen Erden zählen insgesamt 17 Elemente. Die Eigenschaften unterscheiden sich, doch jedes einzelne dieser Metalle ist für bestimmte Industrieprodukte unersetzlich, beim Bau von Elektroautos oder Windkraftgeneratoren zum Beispiel. Deutschlands Industrie ist bei der Versorgung mit seltenen Erden sehr stark abhängig von China. Von Januar bis November im vergangenen Jahr kamen 66% dieser Metalle aus der Volksrepublik. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden soeben mitgeteilt. Demnach waren es rund 5.300 Tonnen im Wert von knapp 50 Millionen Euro. Details kennt Benjamin Eisel.
China verfügt über gigantische Vorkommen seltener Erden. Es wird geschätzt, dass etwa ein Drittel der weltweiten Reserven in der Volksrepublik lagern. Diese Vorkommen werden auch genutzt. China ist der weltweit größte Produzent seltener Erden und quasi Monopolist. Die größte Mine, Bayan Obo, befindet sich im Landesteil Innere Mongolei im Norden Chinas, in der Nähe der Stadt Baotou. Aber es gibt auch andere Minen, beispielsweise in den Landesteilen Shandong, Sichuan, Guangdong und Fujian. Im vergangenen Jahr wurden 50.000 Tonnen seltene Erden exportiert. Das ist etwas weniger als ein Drittel dessen, was im Land produziert wird. Die größten Abnehmer sind mit Abstand Japan und die USA. Das meiste wird direkt in der Volksrepublik weiterverarbeitet und genutzt. China produziert viel Elektronik, Smartphones, Computer, Unterhaltungselektronik, Batterien zum Beispiel für Elektroautos, aber auch Rüstungsgüter, für die man seltene Erden benötigt. Das Kalkül dahinter, wenn man diese selbst produziert, ist man nicht abhängig von anderen Ländern, kann selbst kontrollieren, wie viel man fördert und muss keine Zölle bezahlen. Wirklich viel bekannt ist nicht über die Förderung und Weiterverarbeitung seltener Erden in China. Bergbau gilt als kritische Infrastruktur, da lässt sich die Staats- und Parteiführung ungern in die Karten blicken. Klar ist, dass mit der Förderung und Weiterverarbeitung auch große Umweltprobleme einhergehen. Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung belasten die Gesundheit von Arbeitern und Anwohnern. Darüber wird im autoritär regierten China aber nicht gesprochen. Kritische Medien, die darüber berichten könnten, gibt es nicht. Ausländische Medien werden an der Berichterstattung gehindert.
Von China nach Südamerika. Der globale Sojamarkt ist in Bewegung geraten. In Argentinien bricht die Ernte ein, während Brasilien so viel Soja produziert wie noch nie. Die gegensätzliche Entwicklung dürfte auch Auswirkungen auf den Weltmarkt haben. Paula Kersten berichtet.
Argentinien leidet unter der schwersten Dürre seit 60 Jahren, eine Folge des Wetterphänomens La Niña. In der Folge korrigierte die argentinische Getreidebörse in Rosario ihre Prognose für die aktuelle Erntesaison um zuletzt 25% nach unten. Auch die Weizen- und Maisernte ist betroffen. Das bedeutet milliardenschwere Verluste, die Argentinien hart treffen. Gerade auch vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung und einer Inflationsrate von zuletzt knapp 95%. Gleichzeitig rechnet das Nachbarland Brasilien mit einer Soja-Rekordernte, weil die Anbauflächen vergrößert wurden und die Wetterbedingungen dort günstig sind. 150 Millionen Tonnen Sojaernte prognostizieren Analysten. Die Nachfrage auf dem Weltmarkt bleibt zwar stark, dennoch könnte die brasilianische Rekordernte dazu führen, dass das Angebot die Nachfrage bald übersteigt. Und das würde bedeuten, dass die Sojapreise in diesem Jahr fallen. Zudem kritisieren Umweltverbände, dass durch die zunehmende Vergrößerung der Anbauflächen Wälder abgeholzt werden.
Aus Argentinien berichtete Paula Kersten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Binnen Jahresfrist sind die Preise für Lebensmittel um rund 20% gestiegen. Für viele heißt das, bei den Preisen genauer hinzuschauen, sprich zu sparen. Viele Supermarktketten vertreiben ja auch eigene Handelsmarken, die in der Regel günstiger sind als Produkte von bekannten Markenherstellern. Die Stiftung Warentest hat beide Warensegmente verglichen und tatsächlich, man bekommt relativ gute Qualität für weniger Geld. Sie hören den Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Eine von der Stiftung Warentest gut bewertete Edelbitterschokolade kann 2,29 Euro oder auch nur 1,09 Euro kosten. Das mehr als doppelt so teure Produkt stammt von einem bekannten Markenhersteller. Das günstigere ist die Eigenmarke einer Supermarktkette. Kein außergewöhnliches Beispiel, denn in vielen Untersuchungen der vergangenen Jahre gab es solche oder ähnliche Bewertungen und Preisvergleiche, sagt Warentesterin Ina Bockhold. Gut für Kundinnen und Kunden, denn der Griff zu einer Handelsmarke sei in der Regel nicht mit Qualitätseinbußen verbunden.
Da stellten wir fest, dass die Handelsmarken insgesamt mit der Note 2,7 und die Marken mit der Durchschnittsnote 2,8 abgeschnitten haben. Das heißt also, beide Gruppen hatten eine Durchschnittsnote von 3+, würde man in der Schule sagen. Die Qualität ist also insgesamt vergleichbar.
Über 1400 Warentestbewertungen wurden für diese Untersuchung noch einmal betrachtet und preislich auf den aktuellen Stand gebracht. Fast alle Discounter oder Supermarktketten bieten längst Eigen- oder Handelsmarken an. Und das Angebot wächst, weil inzwischen auch sogenannte Premium-Handelsmarken in den Bereichen Bio oder Gourmet hinzukommen.
Wir hatten dann am Ende einen Warenkorb mit 25 Produkten. Da hätten wir für die Marken 115 Euro und für die Handelsmarken fast 76 Euro bezahlt. Das heißt also, man hätte unterm Strich ein Drittel gespart. Das ist schon ordentlich.
Die günstigeren Handelsmarken erleben derzeit einen Boom. Der Umsatz legte im Herbst vergangenen Jahres um rund 12% zu. Doch stiegen auch die Preise um durchschnittlich 19%. Bei den meist ohnehin teureren Markenartikeln fiel die Steigerung deutlich geringer aus. Im Detail zeigt die Warentestuntersuchung auch Unterschiede zwischen den Marktsegmenten. Beide hätten Vor- und Nachteile, sagt Warentesterin Ina Bockhold. In den sensorischen Untersuchungen, hier geht es im Wesentlichen um Geschmack und Geruch des Produkts, lagen beispielsweise die Markenhersteller vorn.
Hier haben wir festgestellt, dass 23% der Marken, aber nur 10% der Handelsmarken ein sehr gut erreichen. Das heißt also, wenn man Marken kauft, hat man doch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man geschmacklich optimale Produkte findet. Auch bei den mikrobiologischen Prüfungen haben die Marken etwas häufiger ein sehr gut eingeheimst. Das heißt aber nicht, dass die Handelsmarken verdorben waren. Die haben eben viele gute Noten bekommen. Insgesamt schnitten mehr als 90% der Produkte mikrobiologisch sehr gut oder gut ab.
Bei den Verbraucherinformationen konnten hingegen eher die günstigeren Handelsmarken punkten. Deren Verpackungen seien oft schlichter, dafür aber informativer.
Das heißt, sie können sich viel an Werbelyrik sparen. Die Kennzeichnung ist eben oft übersichtlich, reduziert auf die Pflichtangaben, beispielsweise Nährwerttabellen, Zutatenverzeichnis, leicht lesbar in ausreichend großer Schrift, weshalb die Handelsmarken eben bei uns in diesem Prüfpunkt doch überwiegend gut abschneiden.
Bei Discountern sind rund 2/3 der Produkte eigene Handelsmarken, bei den großen Supermarktketten lediglich rund 20%. Fazit der Stiftung Warentest: Wer Handelsmarken kauft, bekommt oft gute Qualität für weniger Geld.
Das war der Verbrauchertipp mit Dieter Nürnberger. Und jetzt reichen wir noch eine Info nach. Der Spatz ist der meistgezählte Vogel Bayerns bei der Stunde der Wintervögel, über die wir ja auch berichtet haben. Der Haussperling landet vor der Kohlmeise und dem Feldsperling, wie der Naturschutzverband LBV heute früh mitgeteilt hat. Auf Platz 4 kam dann die Blaumeise. Hier im Deutschlandfunk kommt gleich Silvia Engels mit der Sendung Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Schweizer Parlamentskommission, die sich für eine Munitionslieferung an die Ukraine ausgesprochen hat. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.